Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später. Diese Episode unseres Podcasts wird euch präsentiert von Coal Black Tattoo Supply, eurem Ansprechpartner für High-Quality Tattoo Equipment. Ich würde sagen, starten wir noch einfach mal in die Folge rein. Schönen guten Tag, mein Name ist Sepp Fury One. Ich begrüße euch heute jetzt einer neuen Podcast-Episode unseres neuen Podcasts. Gegenüber von mir sitzt der liebe Martin oder wie ihn viele kennen, der liebe Oss.
Yes.
Oss, was geht ab?
Nur Spiel. Erst einmal Jena. Geile Stadt.
Ja?
Total. Bin gespannt, was uns erwartet jetzt die Woche.
Du wohnst in Berlin, ne?
Genau, richtig.
Bist du gebürtiger Berliner? Oder?
Nee, gebürtig bin ich aus Oberschlesien.
Ja.
Jetzt
muss
Polen.
Ich kurz überlegen, wo, genau.
Okay. Gebürtig aus Polen.
Deswegen bist du auch so gut.
Bin aber sonst Dortmunder, tatsächlich.
Also Dortmunder?
Ich bin mit 7 Jahren nach Dortmund dann. Und,
dann kommst du ja bei mir aus der Nähe.
Korrekt.
Ja.
Ja, habe ich gestern auch erfahren, dass du auch aus dem Pott kommst.
Ich wohne ich komme aus Schalksmühle, heißt das. Das ist so zwischen Hagen und Lüdenscheid.
Ja.
Da, abgefahren. Wie lange bist du jetzt in Berlin?
Zu lange.
11 Jahre. Hört man oft. Ja, das ist wirklich zu lange. Aber du lebst noch?
Ich lebe noch, ja.
Absolut. Du siehst fantastisch aus. Das also nichts, was man Berlin nachsagt, was es mit den Leuten macht.
Ja, vielleicht sah ich mal besser aus vor 11 Jahren, kann ich jetzt nicht genau sagen.
Da können die Leute, die das hier hören und dich kennen, können uns da ja mal Zuschriften zukommen lassen, wie das.
Ja, fände ich auch großartig, so eine Meinung zu haben.
Auf jeden Fall. Erzähl den Leuten doch mal, was machst du denn hauptberuflich?
Viel abgammeln? Nee, ich leite das Land of Oz.
Okay.
Studio in Berlin, mein Studio in Berlin. Und viel mehr außer Arbeiten tue ich tatsächlich nicht.
Kenn ich.
Ja, also meine Work-Life-Balance ist eher Work. Und that's it.
Okay, wie lange tätowierst du schon?
Ich tätowiere jetzt seit 10 Jahren.
10?
Jetzt im November werden es 10.
Crazy. Ja, dann haben wir fast gleich angefangen. Nee, ja doch, so ungefähr die eine Richtung. Ja, tätowieren, ne? Das ist schon. Deswegen sind wir auch heute eigentlich hier. Du machst ja auch schon, also bei dir, du hast ja, kann man ja schon sagen, so einen gewissen Stilmix, ne? Also
absolut.
Du machst viel Mandalas, das ist so ein bisschen flashig, newschoolig dabei, ein bisschen Graffiti.
Na, ich mache aktuell tatsächlich sehr viel in diese Richtung Sketch.
Mhm.
Mit dezenten Farben drin.
Ja.
Mit knalligen Farben drin, aber mit dezenten Akzenten so. Habe aber davor so wirklich jede Stilrichtung mal durchgemacht, einfach um zu gucken, wo habe ich Bock drauf, wo habe ich keinen Bock drauf. Ich habe sehr lange Farbrealistik gemacht. Mhm. Das ist mir persönlich aber einfach zu langweilig.
Das sieht man aber, dass du das gemacht hast. Ne? Das ist ziemlich geil.
Das ist, ja, aber mir ist zu öde. Das ist einfach so das Copy-Pasting ist mir einfach zu öde. Und gerade bei dem, was ich jetzt mache, kann ich mir halt einfach austoben. So, ich habe halt keine Grenzen, keine Vorgaben, an das ich mich halten muss. Der Kunde sagt, ey, ich hätte gern einen Vogel, setz it, reicht mir völlig aus. Daraus mache ich dann irgendwas.
Ist das dein, ist das vom Stil her, das habe ich mich schon immer gefragt, machst du das nur auf Haut oder könnte auch Graffiti sein?
Ich komme ursprünglich aus der Graffiti-Richtung. Siehste. Also damals, so Mitte 90er, war ich sehr aktiv.
Wie alt bist du?
Ich werde 41.
41?
Ja, jetzt im Dezember.
Crazy.
Und deswegen, ich komme ursprünglich aus der Graffiti-Richtung.
Mhm.
Und versuche halt natürlich auch viele Elemente daraus mit einzubauen.
Mhm.
Weil ich es halt optisch einfach sehr ansprechend finde. Gerade wenn du so Sachen hast, die zum Beispiel neo-traditional sind, die dann aber quasi verschönerst mit so einzelnen Graffiti-Akzenten.
Ja.
Finde ich das immer so ganz geil, weil damit hast du so einen gewissen Stilbruch, der aber trotzdem passt.
Mhm.
Und das funktioniert wirklich ganz gut.
Ja, das ist auf jeden Fall. Bist du denn noch aktiv mit Dose oder eher?
Also wenn, dann auf Leinwand.
Ja?
Ja, auf Leinwand mache ich durchaus noch was. Wände, da fehlt mir einfach die Zeit zu. Also werden genug Möglichkeiten in Berlin, Aber da fehlt uns einfach Zeit. So, mein Kollege Benny und ich sagen jetzt schon irgendwie seit 8 Jahren, dass wir jetzt endlich mal wieder eine Wand machen wollen. Hat bis jetzt in 8 Jahren nicht funktioniert.
Ich war, als ich auf dem Cheyenne Factory Day war, hatten die auch Dosen mit dabei und habe ich auch zum ersten Mal seit bestimmt über 10 Jahren wieder so eine Kanne in der Hand gehabt. Ne? Und dann, dann habe ich nur zu Adrian gesagt, ganz ehrlich, Alter, für mich ist das hier eine harte Niederlage.
Ja, ist doch geil, wir haben so einen Laden und so als Graffiti-Box. Und dann kam ich da rein, so, ja, ich hätte gern Caps. Ja, was denn? Ich so, skinny, fat. So, ja, wir haben 14 verschiedene. So, au, okay. Ja, da merkst du einfach, du bist alt und voll raus aus der Nummer.
Ja.
Ja, aber ich würde tatsächlich gerne mal wieder mehr so in diese Richtung gehen, dass ich auch einfach die Zeit finde, an Wänden, auf Leinwänden zu arbeiten, was ich momentan auch versuche. Also ich versuche das Tätowieren momentan so ein bisschen entspannter anzugehen, also wirklich nicht mal die ganze Woche durchzuballern, sondern mir dann zum Beispiel 3 Tage zu legen und dann an den anderen Tagen was anderes zu machen.
Das höre ich momentan von vielen irgendwie. Also ich habe den Eindruck, dass es so langsam ankommt, nicht nur bei exklusiv bei uns Tätowierern, sondern auch, dass die Leute auch wirklich bedacht sind. Zumindest habe ich, vorher waren wir halt alle als selbstständige Tätowierer eigentlich eher immer so, ja okay, komm, Hustle, Hustle, Hustle. So, ja. Und dann manövrierst du dich halt in eine Situation, wo du vielleicht dann auch einfach, keine Ahnung, 6-7 Tage die Woche arbeitest und das über eine sehr lange Zeit. Und dann gewöhnt man sich ja auch daran, ne, an alles und dann arbeitest du nur noch. Und dann stellt man jetzt, finde ich, im Kollektiv irgendwie fest, okay, Freizeitbeschäftigung oder einfach mal raus oder ich so viele Leute, die ich kenne, die jetzt ihre Bude platt gemacht haben, jetzt irgendwie Vanlife am Start sind oder so, ne? Und das ist, wäre das was für dich? Könntest du dir das vorstellen?
Also wenn ich zwischendurch arbeiten könnte, ja, absolut. Ich habe auch immer gesagt, wenn mein Kind nicht wäre, wäre ich schon längst raus aus Berlin und würde durch die Weltgeschichte tingeln.
Wie kam es denn eigentlich dazu? Weil Berlin ist ja eine Zeit lang, da sind ja alle nach Berlin gezogen. Da habe ich mich schon immer gefragt, so wie viel Arbeit es da wohl gibt. So. Und also,
also ich bin aus dem Pott damals weggezogen, weil meine Ex-Frau einfach hier in Berlin eine bessere Stelle bekommen hat. Und ich in dem zu der Zeit auch auf der Suche war. Habe dann auch in Berlin ein super gutes Angebot bekommen. Dachte ich, ja, machen wir mal.
Okay.
Und dann habe ich nach einem Jahr festgestellt, Gott, das war das Dümmste, was du je gemacht hast.
Ja. Aber hey, machst du ein Studio auch. Ne,
da war nicht mal der Gedanke dran.
Nee?
Nee, hallo, ich war, bei mir war es nie so, dass ich gedacht habe, so, ey, mein Traum ist es, Tätowierer zu werden. So gar nicht.
Was wolltest du eigentlich werden?
Ich wollte eigentlich das werden, was ich war. Ich war Art Director in der Gaming-Branche.
Das passt zu dir, finde ich. Ja, Art Director in der Gaming-Branche.
Tatsächlich bin ich dann zufällig so ins Tätowieren reingerutscht.
Ja.
Weil ich war damals bei Daniel Gensch
zum
Tätowieren. Und da haben wir halt über das Thema
auch gesprochen. Ist der nicht auch bei Brust oder Keule? Arbeitet der nicht
gerade zusammen? Der ist jetzt, glaube ich, aktuell bei Brust oder Keule, ja.
Ich glaube auch. Es ist wie andere Leute interessieren sich für Fußball, wohin. Und wir wissen ganz genauso, wer von den coolen
Dudes wohin gewechselt ist. Bei Blackfist ist er, glaube ich, raus.
Irgendwo in Berlin. Ich meine, die würden zusammen Brust oder Keule machen. Weil den Gensch, den mag ich auch mega gerne von den Neo-Traditionals. Das ist auch
absolut. Vor allem, da hat halt jetzt gerade so eine Stilrichtung, wo ich denke, so, ja, krass. So, ne? Erkennst halt sofort.
Ja.
Und damals, als ich bei ihm war, war er noch Azubi. Da hat er gerade am Tätowiermagazin Nachwuchskontest teilgenommen.
Das ist 2013, 2014 muss das gewesen sein. Irgendwie da habe ich schon ein bisschen tätowiert.
Irgendwie so um den
Dreh. Da habe ich den nämlich noch gesehen beim Nachwuchskontest, weil ich da auch unbedingt mitmachen wollte. Das konntest du ja nur, nachdem du 2 Jahre angefangen hast. Und ich bin ja ehrlich, ne, und mach da nicht wie der letzte Wichser. Man darf übrigens auch fluchen, das habe ich jetzt einfach so festgelegt.
Ja, großartig, finde ich gut. Finde ich gut.
Wie der letzte... Scheiße, ich habe einen Faden verloren.
Wichser war das letzte Wort.
Wichser, genau. Und dann, das hat mich erstmal so, Sebastian, jetzt hast du es endlich mal gesagt, so, und jetzt ist es raus.
Du wolltest gerade sagen, dass du zu ehrlich warst.
Genau, richtig. Man ist ja zu ehrlich gewesen, hat dann nicht gesagt, okay, ich tätowiere eigentlich schon 4 Jahre, aber für euch sind es jetzt mal 2. Wir rechnen das jetzt so runter, weißt du, um das Ding mit nach Hause zu nehmen. Dann habe ich die Sachen von Gensch gesehen und dann habe ich mir gedacht, okay, Sebastian,
lass uns das.
Da bist du noch nicht so. Da wirst du vielleicht mit ganz viel Arbeit irgendwann sein, aber da bist du safe.
Ja, ganz krass. Also zeichnerisch hat er auch so unglaublich viel drauf.
Ja.
Und der hat mich dann tätowiert und kam irgendwie ins Gespräch. Und ich dachte so, ja, ey, wäre irgendwie cool, das mal auszuprobieren. Und er so, ey, bestell dir einfach eine Maschine, probier's aus. Ja, gesagt, getan. aber ich habe tatsächlich dann wirklich ein Jahr lang nur Schwein tätowiert. Einfach, um halt so ein Feeling für die Maschine zu kriegen. Ne?
Aber totes.
Natürlich totes. andersrum ist auch interessant gewesen, aber Schweine in Berlin ist schwierig. Und ja, nach einem Jahr dachte ich mir so, okay, Freiwillige vor. Und ein Kumpel von mir, der auch damals mit mir im gleichen Job war, war so, ja, ey, machen wir. Und dann habe ich meinen allerersten Stern überm Knöchel tätowiert.
Krass.
Geil. 10. November.
Das weißt du noch am Tag. Ja,
absolut.
Abgefahren. Okay, krass. Feierst du das dann auch, oder?
Nee, gar nicht.
Okay. Wenn du sagst, du bist Art Director gewesen, erzähl doch mal zu den Leuten, die jetzt, sage ich mal, nichts mit solchen, ja, nicht bildenden Künsten, mit sowas zu, also mit der Medienbranche an sich oder mit den auch Gaming-Branchen zu tun haben, die nicht wissen, was das ist. Was macht ein Art Director? Was ist sein Grind?
Ey, es ist tatsächlich ein Job, der spektakulärer klingt, als er ist.
Immer.
Am Ende sitzt du da und mixt einfach Grafiken ab.
Ja.
Und sagst, ey, das ist cool, das ist nicht cool, das müssen wir anders machen.
Du bist Regisseur sozusagen.
Du bist
für
genau
ein Gesamtbild, richtig. Für so ein Look and Feel von in dem Fall.
Genau, richtig. Also in dem Fall waren es halt Games, Layouts, und diverse andere Sachen. Werbung, Werbebanner, die unliebsamen Werbebanner, die man halt immer, immer aufploppen.
Ja.
Solche Geschichten. Und hast dann halt auch viel mit den Vertragspartnern zu tun, mit den Entwicklern. Aber letzten Endes ist es halt wirklich nur so ein Job, wo du rein künstlerisch relativ wenig machst, aber halt viel weiterleitest.
Naja, du bist ja, also ich denke das so, weil am Ende, wenn du jetzt Studiobesitzer zum Beispiel bist, du bist ja auch in gewisser Art und Weise Art Director, wenn du so eine Firma hast, weißt du?
Ja, ja, klar.
Weil du entscheidest natürlich, okay, wie trete ich nach außen hin auf, wie soll das nachher aussehen, wie soll das wahrgenommen werden? Und am Ende entscheidest du ja dann auch, okay, du musst halt einen ganzen Haufen von Kreativen irgendwie auf eine Linie bringen, dass man halt sagt, okay, wenn wir diese Synergien allesamt nutzen, dann kommen wir da und dahin. So, und bist du dann, was ich mich frage, weil eigentlich in die Branche snippt man ja auch nicht rein, einfach so, da stolpert man ja nicht rein. Hast du was studiert vorher dafür oder?
Gar nicht.
Hast du irgendwie gemacht, also wie bist du an Art Director gekommen?
Also ich habe schon ewig gezeichnet, seit ich klein war, habe mich dann mit Grafik beschäftigt, so mit den ersten Photoshop-Versionen, als es damals rauskam, so Photoshop 3, war super.
Der Crack vor allem.
Ja. Und dann habe ich 99 meine erste kleine Agentur aufgemacht.
Krass.
Eine Grafikagentur. Dann kam die Wirtschaftskrise. Dann habe ich diese kleine Agentur relativ schnell wieder zugemacht.
Okay.
Habe aber immer als freiberuflicher Grafiker dann gearbeitet.
Ja.
Also auch da Autodidakt. Und und irgendwann ist man dann halt so in diese Branche reingerutscht. Tatsächlich war ich auch einer der wenigen Art Director, die nie studiert haben.
Okay.
In der Branche, weil die meisten haben halt ein Studium hinter sich oder halt Game Design Studium etc. Ich war einfach nur dumm. Ja, mit meinem Fachabi hat gereicht.
Ja.
Guck
uns an.
Ja,
ich habe auch Abi. Weißt du, wie ich meine? Und wir sitzen hier so. Ich habe gar auch nicht studiert, also von daher.
Nee, studiert habe ich tatsächlich.
Oh, das siehst
du. Ja, jetzt wird aber noch nerdiger, angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt Robotik.
Geil.
Ja. Ja, auch völlig nutzlos.
Okay. Ich würde dich in Japan irgendwo sehen, dass du für so ein Anime
auch
da diese Robotik machst, dass du halt sagst, wie bei Ghost in the Shell, weißt du, so, nee, Kinder, wisst ihr was, das brauchen wir nicht CGI zu animieren, so, das
baut Fadi selber. Wir bauen einfach den Roboter,
das baut der, komm, ich mach dir das hier eben fertig, hier 2-3 Schweißnähte zusammengelötet.
Ja, das wäre geil. Das war so auch das Ziel während des Studiums, bis du im Studium feststellst, so, ja, nein.
Ja, schwierig.
Aha, also so bewegen sie, also die Arme bei VW auch mal am Band, cool.
Ja, hat dir nicht gefallen?
Nee, überhaupt nicht.
Also, wie lange hast du das studiert?
5 Semester, also fast abgeschlossen. Und dann habe ich dann gesagt so, Alter, das machst du nicht dein Leben lang, und hab's einfach geschmissen. Eiskalt.
Okay.
Da bin ich auch dumm reingerutscht, weil ich einen Tag zu spät war für Grafikdesign mit der Abgabe. Und dann stand ich da so, ja, wir suchen aber noch jemanden für Informatik. Ja, cool, programmieren tue ich eh, können wir machen.
Hast du die Mappe fertig gemacht denn für die Grafikdesign?
Die habe ich damals fertig gehabt, ja. Also ich war soweit fertig, war einfach nur einen Tag zu spät für die Anmeldung.
Guckst du da, wenn du da jetzt reinguckst, denkst du dir so, ja, eigentlich, die hätten mich safe nehmen müssen so? Oder guckst du drauf und sagst so, hui, ja, gut, dass ich das nicht gemacht habe, das wäre für uns alle eine Blamage geworden.
Also, zeichnerisch auf jeden Fall, ja, das wäre auf jeden Fall eine Blamage geworden. Was so die digitalen Sachen angeht, was für die damalige Zeit, würde ich jetzt behaupten, relativ okay. Heutzutage würde ich auch sagen,
ja, gut, guck dir die Ästhetik von vor 10 Jahren an.
Naja,
kann froh sein, weißt du.
Genau, richtig. So, da hast du dich halt gefreut, wenn so eine Website einen 3D-Button hat. So,
ja, genau.
Oh, cool. Genau.
Ja. Da lief auch noch, kennst du noch die Zeit, wo so automatische Musik im Hintergrund
lief? Ja, absolut. Die du so. Nicht abschalten konntest.
Ja, genau. Da, was GEMA, was ist das? Was ist Lizenzierung? was ist ein Cookie-Banner? Die wilde alte Zeit. Krass. Und also Informatik warst du ja im Prinzip dann, wenn du sagst Informatik mit Schwerpunkt Robotik, das ist ja dann eher so die Software statt die Hardware-Seite, ne?
Genau.
Also du beschreibst praktisch das.
Genau, du schreibst hauptsächlich den Code, wie was funktionieren soll.
In was wird der geschrieben? Was für eine Sprache?
Java.
Wirklich?
Mhm.
Java, das mussten wir mussten JavaScript in der Schule lernen. Hat Stift, Punkt, irgendwas, keine ekelhaft. Ahnung. Boah, das war richtig übler Scheiß.
Ganz, ganz ekelhaft.
Aber unser Informatiklehrer hat immer das Programm, was wir, das ist ja auch, das ist ja so deutsch, ne? Informatikklausur, du arbeitest am Rechner, schreibst deine Klausur, aber auf einem Klausurbogen. Das bedeutet, du musst im Prinzip dieses Programm auswendig lernen, musst dir das in deinem Kopf vorstellen, wie das ist, und musst das dann einfach so abschreiben. Weil wir alle wissen, wer schon mal mit Code und sei es nur irgendwie HTML irgendwas ausgetauscht hat, rumgefummelt hat, weiß, das muss man testen, weil man sieht, hat man einen Fehler gemacht. Und wenn man so viele Sachen eintippt, kann es auch mal passieren, dass irgendwo ein Typo drin ist und dann funktioniert die Scheiße halt nicht. Ne? Vor allem als Lehrer ist das auch einfacher, weil man einfach sagen kann, ich drücke auf den Knopf und dann sagt mir dir, gut, ne? Oder es funktioniert nicht und dann weiß ich, hat er Scheiße gebaut.
So, korrekt.
Punkt. Aber das wurde bei uns auf dem Klausurbogen gemacht und der lag dann bei mir auf dem Tisch und ich habe immer die Klausur, das Programm vorher abgeschrieben auf dem Klausurbogen in den Stapel von Bögen, die man halt hatte, ne, habe das bei mir vorne auf den Tisch gelegt.
Mhm.
So, und dann habe eine Stunde rumgepimmelt und gar nichts gemacht. So, und dann in der zweiten Stunde von der Klausur habe ich dann den Bogen rausgeholt, habe den komplett abgeschrieben, weil die waren natürlich clever. Ja, natürlich ist, das Programm war von der Struktur dasselbe, dann war halt nur nicht hat Stift, sondern hat Ball oder
ja,
so. Ne? Einfach irgendwas ausgetauscht. So, ja. Wenn man das so macht, dann hat man das nicht besser verdient.
Absolut.
Informatik war ab dem Zeitpunkt für mich immer eine safe Nummer. Wobei wir eigentlich den ganzen Tag nur Big Dumps geguckt haben.
Ja, kann man auch machen. Ja, aber das ist typisch Deutsche. Erinnert mich gerade an so ein Ding. Ich habe eine Zeit lang für Samsung gearbeitet, als Datenanalyst. Und die, das Vorstellungsgespräch, der Vorstellungstest, war halt auch so ein Excel-Ding, wo du eine Formel aufschreiben musstest, aber auf Papier.
Ja.
Ja, auch so, dass du nicht testen konntest. Und das Ding war einfach so ein Wenn-und aus ungefähr 20 Verschachtelungen. War am Ende fast ein DIN A4-Blatt, nur Formel. Und dachte ich mir so, ey, geil, so eine Firma und dann musst du so einen Scheiß auf Papier schreiben.
Das ist wirklich eine Katastrophe.
Ja, ja, absolut.
Für die Leute, die das nicht wissen und sagen, was machen die beiden Idioten jetzt da, dass die hier so abnerden, so, wir wollen auch wissen, was da geht. Also es ist ja dann, man hat ja so Bedingungen, ne? Wenn man irgendwie ein Programm hat oder einen Algorithmus, der sagt dann, wenn Umstand XY ist, keine Ahnung. Wir sagen mal, wenn Sebastian einen Hut auf hat, wenn er reinkommt, will er Tee haben, hat er keinen auf, will er Kaffee haben.
Genau.
Dann gibt es natürlich dann, außer er hat rote Schuhe an, dann gibt es Kaffee mit Milch, ne? Und dann so. So wird sowas ja dann immer komplexer gemacht.
Korrekt.
Und dann tätowieren. Bist du, würdest du jetzt sagen, so, jawohl, das ist. Also hatte ich das dann so geflasht, sodass du sagst so, boah, okay, ich würde nie wieder was anderes machen wollen. Also bist du angekommen beruflich?
Absolut.
Oder? Ja?
Absolut. Also ich könnte mir so gar nicht vorstellen, was anderes zu machen.
Gar nicht.
Nee, also ich habe echt schon oft drüber nachgedacht, ob ich eventuell noch was anderes so nebenbei, aber
spätestens
das, im Lockdown. Das füllt mich einfach so aus. Das ja gut, im Lockdown war halt so eine Phase, wo ich dachte so,
ja,
vielleicht doch gedacht. Wieder back to Grafik. Aber
Hast du ein paar Grafikjobs während des Lockdowns gemacht?
Nee. Also der Gedanke war klar, da.
Ja. Ne,
weil irgendwie muss ja Geld reinkommen. Aber letzten Endes dachte ich mir so, nee, du hast einfach zu lange dafür gearbeitet, um da zu sein, wo du jetzt bist.
Ja, auf jeden.
Um dann halt wieder zwei Schritte zurückzugehen, das wäre Quatsch.
Ja.
Deswegen, nö. Also der Job füllt mich aus. Ich bin super happy mit dem, was ich mache. Ich komme viel rum. Ich treffe coole Leute. Auch so Events wie das hier zum Beispiel. Na, ist halt immer ganz geil.
Wie kam der Schritt zum eigenen Studio? Also
ich habe in Berlin eine Maisonette-Wohnung und die obere Etage war halt früher mein Atelier, wo ich ganz normal tätowiert habe, war auch vom Amt alles soweit fit. Und dann kam mein Sohn und ich brauchte halt die Räumlichkeiten. Und es hat sich halt ergeben, dass bei uns ein Komplex unten gewerbefrei wurde. Und so bin ich dann einfach runtergezogen und ja, so war Lendorf ausgeboren. Es ging relativ schnell.
Wie groß ist der Laden?
Wir haben 95 Quadratmeter, ein großer Raum, wo halt alle Tätowierer drin sitzen und ein kleines Lager hinten, wo Katja arbeitet.
Ja. Da langt man nur ab und zu mal mit der Peitsche rein. Schneller!
Genau, richtig, so sieht's aus. Nee, also bei uns ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr entspannt.
Ja? Das, ja. Ich muss mal vorbeikommen.
Auf jeden Fall.
Wie viele Leute arbeiten bei dir?
Wir sind aktuell mit Cutter zu viert. Mhm. Und jetzt ab nächster Woche fängt noch ein Azubinchen an. Mhm. Also quasi 4,5.
Krass. Okay, aber ist ja nicht schlecht. Hast du schon mal einen Azubi gehabt vorher?
Ja, mehrere.
Echt?
Ja. Krass. Also Benny, mein Kollege, der mit mir zusammen das Studio betreibt, hat als Azubi bei mir angefangen. Aha. Vor 7 Jahren. Und dann gab es noch 2, die jetzt nicht nennenswert wären, die dann auch relativ fix wieder gegangen sind. Zuletzt hatte ich Christina Brandl bei mir, die arbeitet jetzt auch in Berlin beim Chamber. Mhm. Macht auch sehr, sehr, sehr schöne Blackwork-Sachen. Ja, und jetzt habe ich halt unsere kleine Janina, mal gucken, zu was die es bringt. Aber ich denke, da ist Potenzial da. Und ich finde, Leuten sollte eine Chance gegeben werden, wenn man halt sieht, dass die Bock drauf haben.
Also bist du jemand, der ein Verfechter dafür ist, dass man sagt, okay, also du bildest schon, du hast jetzt kein Problem damit, Leute auszubilden.
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also wenn ich merke, jemand hat Bock und Talent, warum ihn diesen Weg verwehren?
Was muss man tun, um dich zu überzeugen?
Gut sein. Man muss technisch gut sein, zeichnerisch gut sein, allem voran, aber auch menschlich einfach gut sein. Mhm. So, ich meine, du merkst ja meistens schon so nach den ersten 5 Minuten so, ey, der ist cool, das wird funktionieren. Mhm. Aber wenn du halt Leute da hast in so einem Vorstellungsgespräch direkt am Anfang und die erzählen ja schon, ja, dann in einem Jahr möchte ich das und das machen. Und so, ey, yo, nein. In einem Jahr kannst du froh sein, wenn du eine Maschine in der Hand halten darfst. Also mir ist wichtig, dass die Leute bodenständig sind, dass sie allem voran Respekt vor dem haben, was wir tun. Mhm. Ja.
Das ist cool. Da muss ich kurz einhaken.
Ja.
Das ist, finde ich, so eine Geschichte, die wird. Das ist halt bei den Leuten, die halt auf Kohle aus sind, die wollen natürlich einen Azubi möglichst schnell irgendwie Kohle verdienen lassen. Ne? Deswegen schnell an die Maschine und bla. Aber dieser Punkt, den du jetzt gerade sagst, das finde ich ist total wichtig, weil das nämlich auch dieses Zeitlassen, sich das auch erarbeiten. So, mussten die nie hasseln, weißt du, wie ich meine?
Ja,
und
ja.
Viel arbeiten und alles aber vorher, ja, hier komm, du machst das so, dass man so die Basics gezeigt kriegt, das ist für mich nicht tätowieren. So, das ist schon, das ist was anderes. Und ich finde, das geht so ein bisschen verloren. Deswegen finde ich das cool, wenn man sagt, ja, okay, du musst halt so Bodenständigkeit auch erstmal lernen.
Also, absolut. Ne? Absolut. Mir ist halt auch der kulturelle Hintergrund dessen, was wir machen, sehr wichtig. Ja, also alle Leute, die bei mir arbeiten, haben wirklich Ahnung von Tattoos, haben auch Ahnung von der Geschichte. Ja? Wo kommt's her? Wer hat angefangen? Und. Mhm. Weil das für mich halt einfach so ein Punkt ist, bei dem ich finde, dass der sehr, sehr, wie du gerade sagtest, sehr untergeht mit der neuen Generation. Die sind so, hey, ich habe eine Maschine, cool, ich tätowiere. Und dann wirfst du so einen Namen wie Herbert Hoffmann in den Raum, dann so, wer? Genau.
Werbert?
Ja, genau, richtig. Werbert. Und deswegen, also da, das ist so ein Punkt, da lege ich sehr viel Wert drauf, dass die halt wissen, womit sie sich da überhaupt beschäftigen.
Ja.
Ne? Und dass das halt auch immer weitergegeben wird, weil irgendwann stirbt es halt aus, wenn du es nicht machst.
Ist so.
Und das finde ich persönlich sehr, sehr traurig. Also, wir haben auch im Laden sehr viel Literatur, wo sie halt jederzeit nachschlagen können, wo sie lesen können und. Auch sehr viele alte Kunstbücher von alten Malern, ne? wo auch viel nachgeschlagen wird, wo geguckt wird, wie es technisch funktioniert hat damals. Also ich bin halt wirklich so ein ganz großer Verfechter von Kultur und Kunst weitergeben. Also nicht nur, hey, du sollst tätowieren, bring mir Geld, Geld ist mir scheißegal, war es mir von Tag 1. Ich habe das Studio aufgemacht, ich habe von Anfang an gesagt, so, ey, Geld ist mir fick egal. Ja, mir ist wichtig, dass die Miete reinkommt.
Ja.
That's it.
Ja.
Ne? Dass wir alle was essen können, dass wir unsere Mieten bezahlen können. Alles andere ist mir völlig Hupe. So, deswegen,
also wir machen geiles Zeug.
Hauptsache, wir machen geiles Zeug. Genau, der Kunstaspekt war für mich immer wichtiger, weil wir hatten auch durchaus auch schon Leute im Laden, die sagten so, ey, cool, was verdiene ich dann so? Und das beim Vorstellungsgespräch, wo du denkst so,
ja, am Ende, geh bitte. Vor allem das Ding ist, man muss ja dazu sagen, was heißt, was verdiene ich so? Es ist ja bei den meisten Leuten nicht so, die arbeiten ja als Subis und nicht als Angestellte. Und in der Regel ist Tätowieren ist einer der wenigen Jobs, wo man weiß, was man verdient, so in etwa, weil sich das nicht groß unterscheidet.
Genau.
So, das heißt, die Abgabemodelle sind meistens dieselben. Du hast so von den Kursen, geht das mal Huni rauf oder runter, ne, was man so für einen Tag nehmen kann, je nachdem, wo man ist oder auch in welchem Land. Aber ansonsten.
Eben. Ja, und dann sagst du ihnen so, ey, in der Ausbildung verdienst du eh nichts.
Ja.
Such dir am besten noch einen zweiten Job.
Ja.
Ach so, ja, ja, dann weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Und dann so, ja gut, dann, wenn du jetzt schon so redest, weißt du genau, der schafft's nicht. Punkt.
Aber das trennt ja auch die Spreu vom Weizen, ne?
Absolut.
Weil absolut. Du musst halt, also meiner Meinung nach musst du das machen. Du musst am Anfang auch so gut, also man sagt ja so Scheiße fressen, ne? Aber jetzt nicht, um zu zeigen, hier, du bist ganz klein und nichts wert, sondern einfach, um zu sehen, okay, das sind auch Teile der Arbeit, die dazugehören. Und das ist halt wirklich, das ist die Scheiße. Und wir zeigen dir die Scheiße zuerst, weil wenn du die Scheiße schon nicht sehen willst, dann willst du den Rest auch nicht sehen.
Genau, so sieht's aus.
Das gehört halt dazu.
Absolut. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch so Sachen wie den Azubi 400 Meilen Arbeitsplatz aufbauen lassen, finde ich absolut schwachsinnig. Ja? Also ich glaube, würde meine Azubine meinen Arbeitsplatz anfassen, würde ich die Hände abhacken.
Ja? Ja gut, es kommt drauf an. Wir haben das bei uns zum Beispiel so mit dem Arbeitsplatz, dass Kilian bei uns das abbaut und dann halt, dann sagen wir halt, okay, dann gibt's mal hier ein bisschen Kohle oder so, ne? Mhm. Das, ich meine, am Ende so, das ist ja Handgeld alles so.
Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch, ne?
Aber man muss, ich glaube, das ist halt wichtig, dann auch einfach, um diese Praxis reinzukriegen, ne? Weil wie willst du denn, und das habe ich auch gemerkt, seitdem der tätowiert, hat der einen ganz anderen Bezug zum Tätowieren und weiß natürlich, was du alles mitmachen musst und warum muss die Vaseline so und so viel sein oder die Coal Black Butter bei mir in dem Fall. So, ne? Weil, wenn ich ein kleines habe, brauche ich da keine riesen Farbkappe hinstellen. Wenn du jemandem das zeigst, der nichts mit Tätowieren zu tun hat, weiß der gar nicht warum. So, wenn du aber weißt, okay, und das sieht man dann, dieser Prozess auch, ne, dass beim Arbeitsplatz immer weniger zu meckern ist, außer man vergisst mal was aus Flüchtigkeitsfehlern oder so, dass man halt aber diese Praxis, diese Routine reinkriegt. Mhm. Auch was Hygiene angeht.
Da stimme ich dir zu, was Hygiene angeht, absolut. Das Problem ist, wir sind halt alle so absolute. Sag ich mal, Arbeitsplatz-Mongos. Jeder von uns hat halt so seine festen Vorgaben, wie was wo zu liegen klar, hat. Ne? Ja. So, ey, der Holzspatel liegt nicht im 90-Grad-Winkel zu Dings. Klar. Das ist so.
Aber das weiß man ja auch. Weißt du, das ist ja auch wichtig. Das sind ja so Eigenarten, die hat man dann als Tätowierer natürlich. Aber man hat natürlich dann auch Leute. Oder wenn du jetzt einen guten Shop-Guy hast oder einen guten Azubi, der weiß halt auch dann irgendwann, der kennt seine Pappenheimer, ne? Mhm. So, du fragst ja jemanden dann auch nicht 2 Jahre lang, wie er seinen Kaffee trinkt, wenn er jeden Tag bei dir ist.
Das ist richtig, ja. Nee, also bei mir ist es so tatsächlich, ich zeige der Azubi so 1, 2, 3 Mal, wie ein Arbeitsplatz aufgebaut wird. Entweder kannst du es danach oder nicht.
Ja.
Wenn nicht, wiederholen wir es nochmal.
Ja.
Aber ich würde es jetzt, wie gesagt, nicht unsere Arbeitsplätze aufbauen lassen. Also auch wenn du sagst, die kriegen eine Routine dadurch, dann lass ich sie lieber einfach einen leeren Arbeitsplatz für sich selber 20 Mal aufbauen, um diese Routine zu kriegen. Aber wir sind auch sehr eigen. Also muss man fairerweise dazu sagen. Wir sind bei uns im Studio alle sehr eigen, was den Arbeitsplatz angeht.
Das kenne ich aber auch so. Ich bin viel Gasttätowieren gegangen und dementsprechend habe ich auch so einen guten Durchschnitt so aus den Marotten von den Durchschnittstätowierern halt gesehen. Und da habe ich halt auch gesehen, geil, ne? Der eine kriegt einen Föhn, wenn du den Müllsack nicht mit einem Handschuh umgedreht noch anfasst oder so. Ne? Dann gibt es halt die Technik mit einem Handschuh und keinem Handschuh, dass du weißt, die eine Hand ist fuhrbar und die andere, mit der darfst du, ne? Mit der darfst du Sachen anfassen. Ja, das muss man lernen, das gehört dazu. Und wenn du halt viel von diesen Eindrücken mitkriegst, weil jeder hat irgendwie so eine Macke, dann kriegst du irgendwann so einen Durchschnitt. Dann weißt du so, okay, wenn ich das mache, so eine, was, auf das sich alle einigen können.
Ja.
Ne? Das ist ja auch wichtig.
Werbung.
Kinder, in Sebastians kleiner Produktecke möchte ich euch heute den aktuellen Folgensponsor vorstellen, und zwar ist das Coal Black Supply. Der Lukas und ich, wir kennen uns schon relativ lange, ich hatte damals das Logo von denen gemacht, und eine Sache kann ich euch auf jeden Fall sagen, zu absolut geilem persönlichen Service kriegt ihr auch super Produkte mit dazu, die benutzen wir bei uns bei Downtown zum Beispiel auch schon relativ lange, kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen, und natürlich haben wir auch einen Deal für euch klar gemacht, und zwar bekommt ihr in Coal Black Supplies Shop, das ist coalblack.supply, mit dem Code TFTN10 10% auf alle Produkte aus der Coal Black Supply Linie, Freunde. Und da ist eine ganze Menge geiler Scheiß bei. Ein paar Sachen will ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. Wir benutzen bei uns im Studio zum Beispiel das Black Loop. Da ist Mandelöl mit drin. Das ist im Prinzip sowas wie eine Pflegecreme, wie so ein Tattoo Glide, also ein Vaseline-Ersatz sozusagen. Der riecht wirklich extrem geil, muss ich sagen. Polarisiert ein bisschen. Die einen feiern es, die anderen finden es nicht so geil. Ich persönlich finde es mega geil. Riecht lecker nach Mandel, verwischt meinen Stencil nicht und ist vor allem eine Sache, nämlich crazy ergiebig. Wer jetzt sagt, okay, passt auf Glide habe ich keinen Bock, habe ich schon oder was Besseres oder ich nehme gar nichts oder ich spuck da drauf, ist ja auch in Ordnung, ne? Black Soap. Black Soap ist auch am Start in der Coal Black Supply Linie. Black Soap ist lila. Man könnte jetzt denken, es ist schwarz. Es ist nicht. Es ist lila. Es sieht total cool aus, wenn man das in seiner Schwanenhals oder Squeeze Bottle, wie auch immer das heißt. Keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es doch nicht, drin hat. Das riecht nicht nur super, das sieht noch besser aus. Das Menthol da drin kühlt die Haut während des Tätowierprozesses. Macht vor allem mega sauber. Kleiner Tipp vom Fachmann. Das gibt's auch vor gefüllt sozusagen oder in kleinen Packungseinheiten mit Schaum. Das ist der Coal Black Foam. Den nehme ich zum Beispiel immer am Schluss, weil das Tattoo damit nochmal wirklich extra sauber wird. Also merkt euch während des Tätowierens Konzentrat, danach den Foam. Dankt mir später, sage ich euch. Auf der Seite von Coal Black Supply gibt es aber auch noch andere richtig geile Produkte, die entdeckt werden wollen. Habt ihr Bock zum Beispiel auf ein schwarzes Pflastertape, dann checkt das auf jeden Fall ab. Das ist nämlich am Start. Coal Black hat auch super Absorber, das nennt sich Black Gel. Damit könnt ihr mit einem Gramm 100 Milliliter Flüssigkeit binden. Die 300 Gramm Packung reicht also für 30 Liter Flüssigkeit. Ihr könnt eure Waschbecher oder was ihr auch immer nehmt, alles was flüssig ist, könnt ihr binden damit und könnt das einfach im normalen Müll entsorgen. Ihr müsst das nicht mehr in irgendwie eklig in das Klo oder ins Waschbecken kippen, Freunde. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr geht auf die Webseite www.coalblack.supply und gebt dann den Code TFTN10 ein und bekommt 10% auf alle Produkte aus der Coal Black Supply Linie, Freunde. Für alle Leute, die jetzt sagen, hä, keine Ahnung, kann ich mir nicht merken, steht auch natürlich alles noch in der Info, in den Shownotes. Zieht's euch rein, TFTN10, coalblack.supply, 10% auf Produkte aus der Eigenmarke. Freunde, wenn das kein Wort ist, dann weiß ich auch nicht.
Werbung Ende.
Jetzt weiß ich wieder, wo ich beim Kunstaspekt war. Ja, also genau. Es ging halt darum, Kunst zu schaffen,
ja,
kein Geld zu scheffeln. Mhm. Deswegen wir zum Beispiel in Berlin auch, glaube ich, relativ weit unten sind, preislich. So was Tagessitzungen und so angeht, wenn ich mir das anhöre, bei manchen Kollegen so 1200, 1500, wo ich mir denke, so, wofür? So letzten Endes ist es ja auch ein Handwerk, das du da machst. Klar ist der künstlerische Aspekt gegeben, ne? Aber die Arbeit selber am Kunden ist halt das Handwerk. So was du vorher machst, ist halt deine Sache. Ne? Und also ich würde es nie einsehen, irgendwie 1500 Euro. Ich würde mich schlecht dabei fühlen, wenn mir jemand 1500 Euro dafür gibt, dass ich ihn irgendwie 8 Stunden tätowiere.
Ja, es gibt.
Das wäre einfach nicht mein Ding.
Ist, glaube ich, einfach wirklich Angebot und Nachfrage, ne? Weil in Berlin 1,5 zu chargen, da musst du schon wirklich wer sein, weil das ist. Oder man hat halt ein gutes Konzept. Ne? Oder die Leute, also ne, ich kenne da auch so den einen oder anderen Laden, die crazy viel Kohle verlangen.
Ja.
So, und wo du dir nachher denkst, naja gut, aber man kann jetzt noch nicht mal sagen, dass sich das irgendwie groß für den Kunden gelohnt hat.
Ja, also gerade jetzt in Berlin ist halt diese Ignorance-Teilgeschichte ganz hart.
Jo.
Wirklich, ich hatte letztens eine Kundin im Laden, die hat auf dem Unterarm so einen Tiger gehabt, so ey, lass es 10, 15 Zentimeter sein. Hätte auch mein 8-jähriger Sohn malen können.
Ja, ja.
Und sie so, ja ey, 600 Euro, wo ich mir so, ey, das wären jetzt 10 Minuten Arbeit, wenn es hochkommt.
Das hat vorher nur deswegen, weil da irgendeiner barfuß durchgelatscht ist und die ganze Bude mit diesem Palo Santo ausgeräuchert hat, weißt du, um die bösen Geister
zu vertreiben. Ja, genau das. Aber in Berlin funktioniert das.
Ja. Ja.
Du hast einfach so viele abgedrehte Leute, das funktioniert.
Aber ich finde es wieder, also so, das finde ich halt auch eigentlich, früher hatte ich so eine Oldschool, so eine ziemliche Anti-Haltung dem gegenüber. Mhm. Aber heutzutage denke ich mir, ich finde es cool, wenn Tätowieren so divers wird, weißt du, wenn es halt wirklich so Konzepte gibt, weil es einfach auch bei uns in der Szene so unfassbare Schwachsinnskonzepte gibt, die aber komplett funktionieren.
Ja.
Das finde ich einfach lustig und irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schön, weil ich so halt sagen kann, ja, dass dieser ganze Prozess, man sieht halt erstmal die Möglichkeiten, das wird einem halt bewusst, die man sich vielleicht selber sonst vorenthält einfach, weißt du?
Mhm.
Und ich finde einfach, dass man auch bei solchen Sachen, klar, man mag darüber auch, was die Leute, ich meine, klar, was die Leute chargen müssen, die wissen. Am Ende ist es so, zu verschenken haben wir alle nichts. Und ich sag dir eine Sache, wenn ich in der Lage wäre, dass mir meine Kunden 1500 Euro am Tag geben würden und sagen, ja, okay, ist cool, dann würde ich die nehmen. Bin ich ehrlich. Ganz, ja, das Ding ist, guck mal, wir wissen alle nicht, wie lange das so hier noch geht. Ich bin genau wie du. Ich muss den Leuten in die Augen gucken können dabei. Also ich muss mir selber morgens im Spiegel in die Augen gucken können. Ne? Und ich gehe auch lieber, und meine Kunden wissen das, mit dem Kurs runter. Und meine Sachen sind auch wirklich nicht crazy teuer. Also das ist normales Mittelfeld, würde ich sagen, ne? Preistechnisch. So. Aber das Ding ist doch, man fragt sich dann, wenn die Nachfrage da ist und die Leute sagen, ey, und du hast ja auch, wenn du jemandem einen Discount geben willst und die sagen, nee, Alter, hier, nimm das Geld. Und jemand würde dir jetzt einfach, würde sagen, nee, ich möchte aber so, der, nicht du rippst den ab, sondern das ist wirklich der von Herzen, der freut sich darüber, wenn er dir diese 1,5 gibt. Da hat er vielleicht 2, 3 Jahre für gespart, gibt dir das so. Ist okay.
Würde ich nicht annehmen.
Nee?
Nee. Das habe ich schon so oft gemacht,
dass
wir eine Tagessitzung vereinbart haben, wo ich dann zum Beispiel nach 5 Stunden fertig war und der Kunde mir dann trotzdem halt einen Tagessitzungspreis gegeben hat.
Ja, das mache ich auch nicht.
Und ich habe gesagt, so, ey, nee, kann ich nicht. Hier, gib mir die Hälfte, ist okay. Das ist
Ja, das kann ich auch nicht, aber also, ne, wenn ich, da, ich muss das vor mir selber schon rechtfertigen können, das weiß ich so.
Genau,
ne?
Richtig.
Und das ist wenn halt ich jetzt aber, wir gehen jetzt mal davon aus, ich wäre halt crazy gut mit dem, was ich mache und wüsste halt auch, okay, oder du machst, keine Ahnung, du weißt, die Leute freuen sich nachher, die kommen von weit weg, die nehmen ja dann auch Kosten in Anspruch, ne, indem die halt zum Beispiel, keine Ahnung, sich ins Flugzeug setzen oder so.
Ja, aber dann hätte ich ja noch ein schlechteres Gewissen. Ja. Ich weiß, der hat schon 1.000 Euro bezahlt, um herzukommen.
Aber du musst ja von was leben, weißt du, wie ich
meine? Naja, klar, klar.
Und das Ding ist halt, ich glaube, gar nicht jetzt, aber ich glaube, diesen Punkt darf man auch als Künstler nicht so sehr aus den Augen lassen, einfach weil ich glaube einfach, dass die Leute das auch sonst zu sehr in Anspruch nehmen würden. Ne? Wenn ich jetzt Leuten Entwürfe zum Beispiel zeichne, die bei mir keinen Termin haben und die rausschicken würde, das ist Arbeit für mich, so weißt
naja,
du. Und man muss und in dem Sinne seine Arbeitszeit auch irgendwie wertschätzen und muss halt auch sagen, okay, ich muss, klar, ich bin hier, ich mache das für die Kunst so, aber ich muss auch zusehen auf der anderen Seite, weil es interessiert weder meinen Vermieter noch das Finanzamt noch sonst irgendwen, wie viel ich verdient habe und was ich, dass ich ja eigentlich ein cooler Dude bin, der den Leuten auch was ermöglicht und so, ne?
Absolut. Ne? Also, du darfst dich natürlich nicht unter Wert verkaufen. Das sage ich auch meinen Leuten so, ey, verkauf dich nicht unter Wert. Aber da hast du ja halt immer noch so einen Graubereich, ne, zwischen unter Wert verkaufen und
echt klar.
Viel ja. Money damit scheffeln.
Weil so. Niemand sagt, was du halt
na? Machst. Klar könnte ich mich da hinsetzen und sagen, ey, 2.000 Euro für eine Tagessitzung, friss oder stirb.
Es kommt ja auch drauf an, glaube ich, wie man das Geld hinterher einzusetzen aber gedenkt. Ne? Weil guck mal, bei mir, also ich gehe so ran, mir bedeutet so Luxus-Scheiß nichts. So, also brauche keine fette Karre, ich brauche keinen Rolli. Ich habe eine coole Bude, aber auch nicht übertrieben, weißt du, so, dass du halt sagen kannst, okay, du kommst gerne nach Hause und damit ist alles, was ich so an Luxuskram haben will, gedeckt.
Ja.
So. Worauf ich aber Bock habe, ist zum Beispiel solche Sachen wie hier zu machen. Mhm. Und wenn ich das entsprechende Budget damit über mein Geschäft verdienen kann, einfach weil es geht, ne?
Ja.
Kann ich dieses Geld halt nutzen, nicht um mir selber die Taschen voll zu machen, sondern um halt noch geilere Sachen zu machen. Da kann ich halt sagen, ey, weißt du was, das nächste Mal fliegen wir auf die Bahamas, so ist mir scheißegal, und machen da einfach eine Produktionswoche, einfach weil es geht. So.
Ja.
Das finde ich halt cool, weil das Geld in dem Sinne, das ist immer ein leidiges Thema in der Kunstbranche, in dem Fall auch bei uns, aber man muss halt drüber reden, weil am Ende ist es schon so, dass es dir Sachen halt, es macht dir Türen auf. So, und das kann man halt als Werkzeug nutzen. Es geht nicht nur darum, ne? Überhaupt nicht. Das ist auch das, was es ist, bedrucktes Papier, wovon du dir irgendwelche Möglichkeiten halt besorgen kannst. Aber das gut eingesetzt.
Ja, also tatsächlich muss ich da zustimmen. Also wenn es wirklich in so Sachen fließt wie dieses Projekt hier, bin ich absolut dafür. Na, dann ist es völlig okay. Es ist zum Beispiel auch bei mir so, wenn ich Gasttätowierer da habe, oder meine Leute, die zahlen ja einen prozentuellen Anteil X.
Ja. 100.
Das fließt.
Geld bedeutet. Ja, genau, das genau ist nämlich das Ding. Ja. Geld bedeutet mir nichts, das kriege ich von meinen Angestellten.
Nee, warte. Das fließt aber zu 100% ins Studio.
Ja.
Also ich behalte davon keinen Cent, wirklich gar nichts.
Das ist doch cool.
Weil ich denke so, ey, ich arbeite für mich selbst, das ist okay, cool, ich verdiene genug Geld, um zu leben,
macht
um eine coole Bude zu haben, ne, wie du sagtest. Weil mir sonst tatsächlich auch alles so Materielle völlig Hupe ist. Ich habe so ein, zwei Hobbys halt, wo halt relativ viel Kohle reinfließt.
Ja.
Aber sonst.
Was denn? Sag doch mal aus.
Sneaker.
Sneaker
sind leider ein sehr leidiges Thema.
Ja.
Und Lego.
Lego?
Ich habe einen ganz harten Lego-Fetisch.
Wirklich?
Ja, absolut.
Meine ganze Bude
sieht aus wie ein Lego-Museum.
Du bist so einer von den Freaks, die so Tausende von Euros ausgeben für Lego-Bausätze.
Absolut.
Alter, Lego ist voll das Business, ne?
Absolut.
Crazy. Was ist dein größter Lego-Bausatz, den du hast?
Ich glaube, der Millennium Falke.
Ja?
Ja?
Ist das nicht so ein wirklich riesiger? Nee, der Todesstern war so ein riesiger Teil.
Nee, der Falke ist von der Größe her, glaube ich, mit der größte aktuell. Also knapp 90 mal 60 Zentimeter.
Also ein bisschen das finde ich geil.
Ja, das ist tatsächlich. Ich habe von meiner Frau auch schon ein Bauverbot bekommen. So, bei mir stehen eigentlich noch geschlossene Kartons momentan rum, weil ich nichts bauen darf.
Hallo Lego? Ja, ich muss einen Bauantrag stellen. Ja, genau. Sekunde. Das dauert hier ein bisschen länger. Nee, hier muss was weggerissen werden.
Naja.
Was machst du denn? Also wenn du sagst, weil das wird ja mehr.
Korrekt.
Mietest du dir jetzt noch was? Oder was machst du mit den Sätzen? Dann verkaufst du die, wenn du die aufgebaut hast?
Nö.
Oder ist das wirklich Wertanlage?
Nee, auch da ist das, weder das eine noch das andere.
Wirklich?
Ich baue sie einfach gerne. Lego ist mein Yoga. So, weil viele sagen so abends, ey, Yoga eine Stunde. Nee, ich setze mich da hin und baue einfach vier Stunden lang Lego. Das ist für mich das Entspannendste ever.
Das finde ich geil. Wie lange hast du an dem Falken gesessen? Kannst du das so ungefähr sagen? Lange. Stunde nicht, aber Tage, Wochen?
Lange. Ich glaube, 36 Stunden, irgendwie sowas um den Dreh. Das
ist wirklich viel.
Fünf Tage.
Das schafft man nicht mal als ambitionierter Achtjähriger unterm Weihnachtsbaum.
Weniger.
Das habe ich auch früher gerne gemacht. Krass. Lego, okay, und Sneaker. Wie passt das zusammen? Also was, wie kam es?
Ja, Sneaker fand ich schon immer geil. Ne? Also das war jetzt so.
Wie viel, dann lass mich dir die Frage stellen, aus wie viele Schuhe hast du?
Oh, könnte ich glaube ich so gar nicht beantworten.
Nee? Gehst du auch auf so Messen?
Ich war jetzt tatsächlich, wir haben jetzt tatsächlich auf einer tätowiert. Auf der Mesh & Laces in Berlin.
Okay.
Das war mal eine ganz coole Erfahrung, weil ja. Du siehst mal, was so ein Sneaker wert sein kann. Aha. Da schlackern dir die Ohren. So, wenn da Leute irgendwie 2.500, 3.000, 4.000 für ein paar Schuhe hinlegen. Aber sonst war ich tatsächlich bis jetzt auch doch auf der in Dortmund, auf der Tattoo-Messe.
War da was?
Ja, ja, die war doch irgendwie vor 3 Jahren war das doch die Tattoo- und Lifestyle plötzlich.
Ja, 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 genau,
und da haben die eine Halle nur mit Sneakern auch. Da
wo die Bundeswehr auch, so ein bisschen auch war mit ihren komischen Fahrzeugen, wo ich dachte zuerst, ja, das ist ein stabiler Raketenwerfer. Geil. Er so, nee, das ist im Prinzip nur eine bessere Nebelmaschine, wo du denkst, cool, Alter.
Geil.
Ja, geil.
Ja.
Was ist dein Lieblingssneaker?
Nike SB.
Nein,
die Skateboard-Serie, die ich gerade anhab quasi.
Wirklich?
Ja.
Krass, ich hätte dich jetzt so auch auf Air Max geschätzt.
Nee, gar nicht.
Nee?
Nee.
Also Nike, sagst du, Nike SB ist...
Nike SB ist mein Schuh.
Auch irgendwie so ein Fancy-Kram oder wirklich nur Leidenschaft, alles?
Nö, nee, kein Fancy-Kram, überhaupt nicht so.
Nee?
Nee.
Also du hast einfach wirklich Sneaker, aber jetzt, also du bist nicht so ein Hype-Beast hier mit eigenem Blog und hier, guck mal, ich habe die Rare Jeezy XY. Nee, gar nicht. Du sagst, Digga, ich habe hier von meinem Nike SB einfach 20.
Ich freu mich, wenn ich irgendeinen coolen, seltenen SB kriege. Ich trage die dann auch meistens. Ne? Also ich bin halt nicht so, oh, der muss jetzt in den Karton und da jetzt 20 Jahre drin bleiben und dann verkaufe ich ihn irgendwie für 5.000. Ich kaufe mir Sachen, um sie zu tragen. So, mir ist der Wert scheißegal.
Ja.
So, ey, solange der cool aussieht und gemütlich ist.
Hast du die auch mal selber malt oder so oder designt?
Nee, aber tatsächlich wollte ich damit mal anfangen. Weil ich das sehr, sehr, sehr interessant finde, das Thema.
Mhm.
Also gerade so die Air Force One bieten sich einfach an, in komplett weiß. Was ich jetzt skurrilerweise zum Geburtstag geschickt bekommen habe, letztes Jahr war ein tätowierbarer Schuh.
Ah, ja, ja, ich habe den Namen
vergessen. Ja, ich weiß gerade auch nicht, wie die Marke heißt, aber das finde ich ganz witzig. Auch den habe ich noch nicht tätowiert, weil da fehlt mir einfach die Zeit, aber die Grundidee finde ich geil.
Mhm, die hat wie so Kunsthaut drauf.
Ne? Genau, die hat wie so Latex-Hände, die du halt auch hast.
Was ich aber nicht verstehe, muss ich sagen, ist, warum die dazu assoziieren. Also das sieht halt von einer, die haben halt so eine gelbliche, so eine gelbstichige Farbe. Das, finde ich, sieht halt immer kacke aus.
Ja, also es wäre cleverer gewesen, das irgendwie weiß zu machen.
Ja, oder grau irgendwie
oder, genau,
so, ne? Sodass du sagen kannst, okay, du kannst hier mit weiß auch nochmal beigehen. Ja. Das ist echt... Ja, abgefahren. Das wäre doch eigentlich mal eine lustige Geschichte, das zu machen, ne? Ich glaube, so Volllederschuhe kannst du, glaube ich, sowieso komplett tätowieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber eigentlich müsste das ja gehen.
Ich denke ja. Also wir hatten mal vor einigen Jahren mit Timberland so eine Geschichte. Die wollten uns damals haben für irgendeine Store-Eröffnung.
Echt?
Wo wir halt Timberlands tätowieren sollten.
Okay.
Namen von Kunden und ne, sowas.
Mhm.
Und tatsächlich funktioniert das halt.
Habt ihr gemacht?
Ich leider nicht, weil ich im Urlaub war, als das stattgefunden hat. Aber meine Kollegin aus dem Studio damals, die hat da mitgemacht und das funktioniert tatsächlich ganz geil.
Und wie ist Timberland auf euch gekommen?
Ey, das kann ich nicht mal sagen. Die hat uns einfach irgendwann angeschrieben, so ey, wir haben eure Sachen gesehen, cool, habt ihr Bock? Okay, so, klar. Für so einen Scheiß bin ich halt immer zu haben. So, also alles, was so ein bisschen außerhalb des Tattoo-Bereichs ist, außerhalb dieser eigenen Wohlfühlzone,
ja, ja,
die du sonst hast, probiere ich super gerne aus. Soll ich mir dann immer denke, so, ey, wer weiß, wo das hinführt am Ende. Ne?
Naja, offenbar, also wenn man sich so deinen Lebenslauf anguckt, hat es dich ja schon relativ so weit überall hingeführt. Ey,
ich habe schon jeden Scheiß gemacht, wirklich.
Aber es ist witzig.
Vom Pizzafahrer über, ne, über diverse Grafikgeschichten.
Ich stelle mir das gerade vor, so, du machst die Tür auf so und ausliefert dir was, weißt du, und dann rufst du irgendwo an, willst du noch eine Grafik haben, nachdem dir jemand Pizza geliefert hat, ja, ich bin nicht.
Ja, ich bringe noch kurz die Lasagne in den vierten Stock, dann bin ich sofort für dich da.
Warte, dann können wir Videoanruf machen, ich schwöre.
Ja, nee, ich habe wirklich jobtechnisch jeden Scheiß schon mitgemacht.
Was sind so deine nächsten Pläne noch für die nächsten Jahre?
eigentlich das weitermachen, was ich gerade mache. Also tatsächlich hatte ich eine Zeit lang überlegt, zu expandieren, eventuell einen zweiten Laden in einer anderen Gegend außerhalb Berlins, aber da ich merke, wie viel Stress das jetzt schon bringt, so einen Laden zu führen, und ich halt auch wirklich momentan viel mehr Zeit für Familie haben möchte, habe ich den Gedanken tatsächlich auch mittlerweile wieder verworfen. Mir ist einfach wichtig, dass wir halt das Standing, was wir jetzt so in Berlin haben, beibehalten. Und ja, also einfach den Scheiß machen, den wir gerne machen. So weiterhin ungestört.
Möglichst, ne?
Möglichst ungestört.
Das kann man sich ja auch wünschen. Wie war das für dich? Das ist mir gerade noch eingefallen bezüglich jetzt Elternwerden. Dein Nachwuchs kam, als du schon tätowiert hast.
Lustigerweise kam mein Nachwuchs 2 Wochen, bevor ich mein Studio aufgemacht habe.
Wirklich?
Ja, weswegen das tatsächlich auch eine super, super, super schwierige Zeit war. Also so die ersten Jahre mit meinem Sohn war wirklich hart, so weil ich einfach sehr wenig Zeit hatte, als Vater da zu sein.
Ja, genau. Das.
Ne, weil gerade wenn du ein neues Studio aufmachst, du bist viel auf Conventions unterwegs, halt um so ein bisschen Werbung für dich zu machen. Das heißt, ich hab die ersten Jahre tatsächlich viel verpasst, was mir jetzt im Nachhinein sehr leid tut. Und ich glaube, ich auch nie wieder so machen würde, weil das kriegst du halt nie wieder. Ne? Das sind so Momente, wo du denkst, kacke.
Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass es wirklich schwierig ist, gerade als Selbstständiger so, da kommt halt, wenn man selber arbeitet, die meiste Kohle rein.
Genau, richtig. Ja. Also du musst dich halt entscheiden, so willst du das oder das.
Wie hast du das vom Tagesablauf gemacht? Dass du dann, also so, wie ich stelle mir das dann immer schwierig vor, dass man dann, weil die normale Arbeitende haben ja einen anderen Rhythmus. Ne? Die gehen ja um 8 zur Arbeit und nicht wie wir um 11, um 12.
Richtig.
So, und dann, wie hast du das gemacht?
Also ich muss fairerweise sagen, dass meine Ex-Frau unglaublich viel gemacht hat damals. Ne? Also die hat schon sehr, sehr, sehr viel Last von mir genommen,
ja,
was die ganze Kindergeschichte angeht, so dass ich mich wirklich sehr auf den Laden konzentrieren konnte. Und natürlich trotzdem morgens aufgestanden, ganz normal, ein bisschen früher als das übliche 11 Uhr aufstehen bei uns Tätowierern.
Morgens 18 Uhr, wir kennen es alle.
Ja, aber letzten Endes ließ sich trotzdem nicht vermeiden, dass ich dann halt abends wirklich sehr lange saß. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, der abends zeichnet meistens, beziehungsweise nachts. Also ich bin selten, auch jetzt, selten vor 4 im Bett,
ja,
weil ich mich dann nicht konzentrieren kann.
Nein, so, Mann, du bist Art Director. Du brauchst das nicht.
Das war tatsächlich fast noch schlimmer von den Zeiten her. Also als Art Director war so ein 14-Stunden-Tag sehr, sehr üblich, ja, leider. Ja. Hat mich aber auch abgehärtet für das, was ich jetzt mache.
Ich wollte es gerade sagen. Mal lochen können wir.
Aber mir ist zum Beispiel wichtiger, dass wenn ich nach Hause komme, ich einfach noch so die 2-3 Stunden mit meiner Freundin habe, bevor die halt dann pennen geht, weil die halt früh raus muss. Und dann setze ich mich halt danach hin und mal halt 2, 3, 4, 5, 6 Stunden, je nachdem, wie viel nötig ist. Aber letzten Endes denke ich mir halt, von nichts kommt halt auch nichts. Ne? So, wenn ihr halt den Arsch nicht aufreißt, also selbst jetzt, so nach 10 Jahren, denke ich mir so, du musst dir trotzdem den Arsch aufreißen, weil wenn du irgendwann halt stagnierst, passiert einfach nichts mehr. Ne? Dann dümpelst du halt rum und bist in deinem Studio und, und da habe ich halt keinen Bock drauf. So, ich muss immer so ein bisschen, es muss immer halt irgendwo ein bisschen nach vorne gehen. Deswegen trifft es mich mal so ganz hart, wenn ich so Zeichenblockaden habe.
Ja.
Ne? Dann sitze ich da so mit, also da bin ich wirklich depressiv. Das ist so, wow.
Wie überwindest du die?
Meistens löst sich es irgendwann von alleine. Ne? Es sind so Knackpunkte. Ne? Wenn du gehst zum Beispiel durch die Stadt und siehst irgendwas und denkst so, so klack, das könnte man so und so umsetzen.
Genau.
Und dann funktioniert das wieder. Aber ich hatte halt auch schon so Phasen, wo ich wirklich so 3 Monate überhaupt nichts zu Papier gebracht habe. Und dann so richtig verzweifelt, so wenn Kunden Sachen haben wollen, so ja, okay.
Ja,
und dann
ja,
wickst so du halt irgendwas runter und denkst so, oh ja, cool, hier. Die sind super begeistert und du sitzt dann halt so und denkst so,
ja, das
irgendwie, das ist jetzt nicht so.
Man fühlt das nicht.
Genau, man fühlt es nicht so. Man macht es zwar, aber man fühlt es nicht.
Ja.
Und mir ist halt sehr, sehr wichtig, so bei den Projekten, die ich als Wonderdo zum Beispiel mache, so, da steckt wirklich viel Herzblut drin. So, ne? Und das versuche ich natürlich auch, wenn Kunden Anfragen haben, die entsprechend so umzusetzen, dass da viel von mir mit einfließt. Und gerade wenn so eine Blockade da ist, ist es halt so, ey, wirklich so, du guckst 4 Stunden auf Pinterest, um irgendwie
eine Inspiration
zu kriegen. So, ey, wie könnte ich sowas umsetzen und bla. Und dann sitzt du trotzdem und denkst so, ja, nee, irgendwie nicht. So. Und da kommt wieder Lego ins Spiel. Ne? Und weil dann setze ich mich hin und dann komme ich zur Ruhe und dann wird der Kopf frei. Krass, und ne? Das löst halt so diverse Blockaden.
Ich mache das bei mir immer so, ich gehe Fahrrad fahren dann oder ich gehe spazieren bzw. wandern dann. Das ist wirklich so, ich höre dann Musik, also Musik, beste Betonung ever. Ja. So, und oder ich fahre halt Fahrrad und das ist halt wirklich echt, also du machst die Mucke rein und dann geht der Kopf irgendwie, fliegt und dann nach bist du irgendwie, hast du auf einmal so, und da kommen aber auch wirklich im Minutentakt. Ich hatte das im Lockdown. Da hast du ja eine kreative, nicht Sperre, aber Pause gehabt, eine Zwangspause. Das heißt, okay, irgendwann waren die E-Mails beantwortet, wusstest, okay, die nächsten 8 Wochen geht hier eh nichts. Das heißt, ich kann das auch morgen oder nächste Woche machen. Es eilt jetzt
genau,
nicht,
richtig.
So das alles neu zu belegen. Und auf einmal habe ich gemerkt, wieso die Kreativität zurückgekommen ist. Wieso, ich bin hier die Horizontale, so einen Wanderweg lang gelaufen. Es hat geschneit. Ich habe Mucke gehört und ich hatte mir da angewöhnt, gerade so ein kleines Büchlein mit mir rumzuschleppen, wo ich allen möglichen Scheiß reinschleppe, ne? Junge, meine Hände sind fast abgefroren, weil der nur draußen war, weil eine Idee die andere gejagt hat, ne? Ich habe dann hier auch hier Kollege Max oder wem auch immer dann die ein oder andere 5 Minuten Audiosprachnachricht geschickt, so, wo ich dann irgendwas Wildes reingelabert habe, wo ich dachte, jo, alter Weltidee, perfekt.
Ja, aber das ist cool, ne? Das
voll.
Ist halt, so, wenn das einmal kommt und du diesen Flow hast, ist es super geil. Also gerade Lockdown, das war halt die Hölle auf Erden.
Ja. Ja.
So die ersten 8 Wochen war so, oh ja, geil. Ey,
Freude, ja, genau.
Das so. Ist cool. So nach Woche 12 ging ich dann meiner Freundin einfach so dermaßen auf den Sack, weil die hat halt Homeoffice gemacht und ich hing einfach die ganze Zeit über die Schulter so, ja, was machst du, ne?
Na, was machst so, du? Ey, cool. Wollen wir Film gucken, wollen wir was essen? Genau. Kochst du heute?
Und so Nonsensfrage. Als das dann rum war, war ich so happy, dass ich wieder arbeiten konnte.
Ja.
Aber auch da hatte ich wirklich so nach so 2 Monaten, 3 Monaten, weil da hatte ich dann wirklich so eine Phase, wo Kreativität so komplett gestorben ist. So, wo ich wirklich so, da fehlte noch der Fliesentisch, ja, um so einen gewissen Lifestyle zu präsentieren.
Du hast ja schon 40 Kippen gestopft, was sollst du denn noch machen?
Genau, richtig. Und ja, das kann man, wie gesagt, das ist einfach so, fupp, da hatte ich wieder Bock zu zeichnen, zu malen, auch mal wieder eine Leinwand. Ich habe sehr viel Holzarbeiten gemacht, ich arbeite super gern mit Holz, also baue irgendeinen Scheiß. Habe in der Zeit so große Hundekäfige gebaut für Leute, für mich.
Für Nachwuchs, für die Familie.
Für Nachwuchs, genau, richtig. Aber das waren dann halt so Sachen, wo ich mich halt irgendwie beschäftigt habe.
Ein Mann mit vielen Interessen und vielen Skills.
Ja, ich mache jeden Scheiß.
Naja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort.
Findest
soweit. Auch? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Jemanden grüßen?
Mein Sohn, falls er es irgendwann mal hören sollte, Dante, du bist der Beste. Und meine großartige Freundin, die tatsächlich immer für mich da ist und mich unterstützt, das muss gesagt werden.
Geil, das hört sich doch gut an. Gib den Leuten doch nochmal eben kurz Namen, Insta-Handle und wie sie dich erreichen können.
Ihr findet mein Studio bei Insta unter Land of Ostertum. Mich findet ihr unter Os Inkelot. And that's it.
Okay, alles klar. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Ich habe zu danken.
Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao. We'll be right back.